Hallo und willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Schritt. Mein Name ist Thomas und heute wieder mit dabei der liebe Zelda. Hallo.
Hallo.
Darf ich eigentlich deine Mühe für deine Easter Eggs droppen oder sollen die Leute selber drauf kommen?
Das haben wir doch einmal in Valheim schon mal gedroppt.
Ja, aber weißt du, die Podcast-Hörer sind vielleicht auch nicht auf Twitch unterwegs.
Ja.
Aber wenn sie die Podcasts nämlich, gerade die Zelda-Folgen nämlich mit Video schauen, fällt ihnen vielleicht im Hintergrund was auf, sagen wir so.
Vielleicht.
Musste ich jetzt mal erwähnen, weil eben zuerst war Sommerpause, dann habe ich eine Folge aufgenommen, dann hatte ich leider Augenprobleme und konnte nicht mehr vom PC sitzen, dadurch jetzt dezent verzögert. Umso gehypter bin ich, endlich wieder ordentlich aufzunehmen.
Ja, seitdem der Hobbit den Ring in die Lava geschmissen hat, geht das Auge wieder.
Genau, der Ring hat geheilt.
Nee, genau.
Ich bin wieder fit, ich bin wieder ready, hab heute direkt dafür auch eine etwas längere Story mitgebracht. Und ja, bin gespannt, wie oft ich mich verlesen werde. Ihr werdet es eh nicht hören, Cut sei Dank. Aber mal schauen. Meine Frage, as always, are you ready?
Ja.
Dann lehnt euch alle gemeinsam zurück und lauscht der Geschichte. Mein Patient hält sich für Garfield und ich denke daran, meinen Job zu kündigen. Geschrieben von Evil Zucchinis. Bevor Sie jetzt denken, dass dies ein Witz ist, lassen Sie mich bitte ausreden. Ich bin ein frisch gebackener Medizinstudent in einer ziemlich kleinen Stadt. Ich befand mich mitten in der Facharztausbildung, um etwas Erfahrung zu sammeln und leichtere Verbindungen in diesem Bereich zu knüpfen. Genau wie jeder andere, der auf diesem brutalen Arbeitsmarkt eine Chance haben wollte. Ich hatte etwa 2 Jahre lang in der Psychiatrie hospitiert und war noch nie mit einem Fall konfrontiert worden, der so unvergesslich war, dass ich mich fragte, ob ich nicht besser Laborantin oder eine andere Tätigkeit hätte werden sollen, bei der man nicht mit Patienten zu tun hat. Ich habe die Vertraulichkeit der Patienten immer respektiert, glauben Sie mir. Aber nur dieses eine Mal muss ich eine Ausnahme machen und Sie werden bald sehen, warum. Alle Namen wurden geändert, um die Identitäten der beteiligten Personen zu schützen. Vor etwa 3 Monaten gab mir der Psychiater, mit dem ich zusammenarbeitete, Dr. Kim, die Möglichkeit, einen Patienten auf eigene Faust zu behandeln. Wir arbeiteten in einer kleinen Privatklinik mit 6 anderen Ärzten in einem gemeinsamen Gebäude. Bisher war er bei den Terminen immer bei mir im Zimmer gewesen, also wollte ich natürlich beweisen, dass ich der Herausforderung gewachsen war. Er sagte mir, dass es sich um jemanden handelte, der von einem Hausarzt an einen Spezialisten überwiesen wurde, wie die meisten neuen Patienten. Ich warf einen kurzen Blick auf die Prognosepapiere. Nathan Sommers, 27, männlich. Wahnvorstellungen über die Identität. Diagnostischer Eindruck, Schizophrenie. Es war nicht das erste Mal, dass ich mit Schizophrenie zu tun hatte. Für diejenigen, die es nicht wissen, das sind falsche Überzeugungen, die nicht auf der Realität beruhen. Man glaubt zum Beispiel, dass man geschädigt oder belästigt wird, man interpretiert Muster in Alltagsgegenständen als Botschaften oder in diesem Fall wohl auch, wer man selbst ist. Es war ein relativ ruhiger Tag, als die Türen der Klinik aufschwangen. Man hörte Schritte, die sich dem Tisch der Empfangsdame näherten. Ich verbrachte ein paar Minuten damit, alle notwendigen Papiere zusammenzusuchen und steckte meinen Kopf aus dem Büro. Der Arzt ist gleich bei Ihnen, bitte kommen Sie hier entlang. Hinter der Tür näherte sich gedämpftes Geschnatter. Das war mein Stichwort. Nathan? Rief ich in den Flur hinaus. In Erwartung eines Mannes kam eine kleine Frau mit ausgetrocknetem brünettem Haar und dunklen Augenringen herein. Ihre Brauen waren gerunzelt und ihre Augen voller Verzweiflung, als wäre sie den Tränen nahe. »Ich bin Rena, seine Frau«, sagte sie schief. Ihre Lippen runzelten den kleinsten Versuch eines Lächels, während sie ihre Hand ausstreckte. »Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, Rena. Ich bin Dr. Anonym«, sagte ich, während ich ihre Hand schüttelte. Hinter ihr folgte ein Mann, von dem ich annahm, dass er ihr Ehemann war. Er trug eine Art 1,80 Meter großes Maskottchenkostüm, das Garfield zum Verwechseln ähnlich sah. Sehen Sie? Zuerst habe ich auch gelacht. Nicht laut, aber in meinem Kopf, als ich das alberne Kostüm sah. Ich dachte, das müsse ein Scherz sein. Vielleicht wollte Dr. Kim mich testen, ob ich Schwachsinn erkennen kann, und dies war mein wahrer Wissenstest. Wie auch immer, ich war fasziniert. Das orange-weiße Fell des Mannes war verfilzt und schmutzig, mit Lebensmittelflecken übersät und der Geruch... Sagen wir einfach, dass ich es in diesem Moment ein wenig bereute, den Fall angenommen zu haben. Dennoch wollte ich niemanden abweisen, der um Hilfe bat, und es stand mir ganz sicher nicht zu, über jemanden zu urteilen. Ich wusste aus erster Hand, dass psychische Erkrankungen einen in Bezug auf Hygiene und Körperpflege wirklich in die Enge treiben können. Das war auch einer der Gründe, warum ich überhaupt Psychiatrie studiert habe. Ich wollte anderen helfen, die sich in einer ähnlichen Lage befanden wie ich. Ich lächelte die beiden an und gab ihnen ein Zeichen, sich zu setzen. Und du musst Nathan sein? Fragte ich den Mann im Anzug, während seine Frau ihn mit ihrer Hilfe auf den Stuhl setzte. Warum müssen die Leute immer... Die Frau murmelte leise vor sich hin. Er redet im Moment nicht, antwortete sie, wobei ihre Unterlippe zitterte. Oh? Er weigert sich zu reden, seit er damit angefangen hat. Ich verstehe, ich nickte. Ich schätzte, deshalb musste sie mit ihm kommen. Es wäre ein wenig schwierig, ohne direkten Kontakt mit dem Patienten zu kommunizieren, aber es ließ sich wohl nicht ändern. Das ist kein Problem, sagte ich und versuchte die Frau zu beruhigen. Rena, warum sagst du mir nicht, was das Problem ist und wie alles angefangen hat? Ihre Hände waren fest verschränkt, während sie tief ausatmete. Vor etwa einem Monat kam mein Mann nach Hause und begann zu sagen, dass er eine neue Identität habe. Garfield? Fragte ich. Ja. Die Tränensäcke in Renas Augen wurden größer. Er reagierte nicht mehr auf seinen Namen. Ich dachte erst, es sei ein Streich, den er und seine Freunde mir gespielt haben. Aber das ist nicht wahr? Nein, er macht das schon seit Wochen. Du trägst diesen Anzug schon seit Wochen, Nathan? Ich schaute ihn besorgt an. Rena schüttelte den Kopf. Das ist nicht... Stimmt, ich erinnerte mich. Er redet ja nicht. Konnte Garfield nicht sprechen? Ich dachte, das hätte er vor Jahren in einem dieser 3D-Filme getan, aber vielleicht war das nur ein Fiebertraum. Er will nicht essen oder duschen, schluchzte sie. Ich habe ihn angefleht. Er hat gesagt, dass er es nicht mehr tun kann. Ich will nur meinen Mann zurück. Er hat nicht geduscht? Das würde den vorliegenden Geruch erklären, der von ihm ausging. Wann hat er das letzte Mal etwas gegessen? Fragte ich. Wahrscheinlich vor 3 Wochen, kurz bevor seine Wahnvorstellungen begannen. Ich verstehe, sagte ich. Und, fuhr sie fort, ich habe sogar versucht, ihm Lasagne zu geben. Lasagne? Garfields Lieblingsessen, klärte sie mich auf und fing ihre Tränen mit den Ärmelseiten auf. Ich gab ihr ein Taschentuch, während ich eine neue Seite meiner Mappe aufschlug. Der Gedanke, dass er in diesem feuchten Anzug in seinem eigenen Dreck lebte, war ekelerregend. Ich zog ernsthaft die Möglichkeit in Betracht, dass das alles nur ein ausgeklügelter Trick war und diese Frau eine mit dem Oscar ausgezeichnete Schauspielerin war. Was würde jemanden dazu bringen, so etwas zu tun? Hatte er jemals eine Vorgeschichte von Geisteskrankheiten oder ähnliche Verhaltensweisen? Fragte ich. Die Akte seines Hausarztes lag bereits offen auf meinem Schreibtisch, aber vielleicht wusste sie noch etwas anderes, da sie eine Beziehung hatten. Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, wir sind seit 5 Jahren zusammen. Er hat Tage, an denen er traurig ist, aber nichts Ernstes wie eine Depression. Sie schniffte. Ehrlich gesagt bin ich diejenige, die zu viel nachdenkt. Sie stieß ein kleines Kichern aus. Ich verstehe. Ich sah zu Nathan hinüber, der so still wie eine Statue neben ihr saß. Ich hoffte, dass ihre Verzweiflung ihn dazu bringen würde, sich zu öffnen, aber vergeblich. Sie hatte recht. Wenn ich mir seine Akte ansehe, ist der Kerl gesund wie ein Pferd. Optimale Blutzuckerwerte, ein gutes Herz und eine gute Leber. Auch keine Schizophrenie in der Familie. Wenn es das überhaupt war, womit wir es hier zu tun hatten. Ich glaube, es ist zum Teil auch meine Schuld, sagte sie und rieb sich mit der Handfläche die Schläfe. Ihre Tränen begannen wieder zu fließen. Warum sagst du das? Ich lobe ihn oft und das mag er nicht. Er mag es nicht, gelobt zu werden? Kannst du das bitte näher erläutern? Fragte ich. Ich weiß, es ist seltsam, aber er ist bescheiden und mag es nicht, wenn man ihn lobt. Er sagt, dass das nicht zu ihm passt und dass ich ihn anlüge.
Verstehe. Mein Interesse ist geweckt. Kannst du ein Beispiel nennen?
Nun, manchmal, wenn ich ihm sage, dass ich stolz auf ihn bin oder wie, du siehst heute gut aus, wird er wütend und leugnet es.
Das ist interessant. Ich machte mir ein paar Notizen in meiner Mappe.
Ich weiß nicht. Ich glaube, er denkt, dass er die Erwartungen der Leute an ihn nicht erfüllt, als ob er versucht zu beweisen, dass er nicht der ist, für den ich ihn halte. Aber ich weiß, dass das daran liegt, dass er so hohe Erwartungen an sich selbst stellt. Und ich brauche das nicht. Ich will nur, dass er selbst ist, weißt du?
Vielleicht versucht er, sich davon zu befreien, ständig den Erwartungen anderer zu entsprechen. Seine Frau unterstützt ihn eindeutig, aber vielleicht liegt es an seiner Familie oder seiner Arbeit? Hier sind auf jeden Fall einige externe Faktoren im Spiel. Hatte er wirklich Wahnvorstellungen oder war das nur ein Schauspiel, um Aufmerksamkeit zu erregen? Ich glaube auf keinen Fall, dass das deine Schuld ist, sagte ich.
Danke, sagte sie leise und schien meinen Worten nicht ganz zu glauben.
In seltenen Fällen könnte ein plötzlicher Ausbruch von Schizophrenie auch ohne Trauma auftreten. Außerdem muss er es uns selbst sagen und wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Gibt es etwas in seinem Leben, das sich vor einem Monat verändert hat, das ein Auslöser sein könnte? Fragte ich. Zum Beispiel ein Jobwechsel, ein Todesfall in der Familie oder so etwas in der Art. Rena schüttelte den Kopf. Nein, nicht, dass ich wüsste. Das Ganze lief in eine Sackgasse. Ohne Nathans Bereitschaft zu reden, gab es keine Möglichkeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich wandte mich langsam an Nathan. Kannst du bitte mit uns reden? Der Kopf des Mannes drehte sich, aber er nickte nicht. Nur ein leises Grunzen kam heraus. Die vernetzten Augenlöcher waren schwarz und unendlich und verbargen perfekt, was sich dahinter verbarg. Der faule, aber selbstgefällige Gesichtsausdruck von Garfield klebte permanent auf seinem Gesicht, als er den Kopf drehte. Ein Teil von mir befürchtete, dass da gar kein Mensch drin war. Ich wiederholte. Deine Frau macht sich große Sorgen um dich und wir wollen nur wissen, was los ist. Ist dir vor einem Monat etwas zugestoßen? Nathan nickte langsam. Ich war aufgeregt und erschrocken zugleich. Ich fuhr fort. Kannst du uns sagen, was passiert ist? Ich möchte dir helfen. Der kostümierte Mann hob langsam einen Arm zu seinem Kopf und zeichnete kleine Kreise. Rena verkrampfte sich in ihrem Sitz, ebenso wie ich, und versuchte seine Handlungen zu deuten. Ich bin mir nicht sicher, was du meinst, sagte ich. Ist das ein Kreis? Er schüttelte den Kopf und streichelte stattdessen mit der Hand über den Kopf des Maskottchens. Dein Kopf? Fragte ich. Er nickte. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Stimmt etwas nicht mit deinem Kopf? Er nickte wieder, schneller und heftiger. Ich wandte mich wieder an Rena. Weißt du, was mit seinem Kopf los ist? Er ist vor einem Monat mit seinen Freunden zum Angeln gefahren. Sie rutschte in ihrem Sitz. Er ist ausgerutscht und hat sich den Hinterkopf an einem Felsen angeschlagen, aber es war keine schwere Verletzung. Moment, wie ernst war es denn? Fragte ich und lehnte mich in meinem Stuhl vor. Ich fand es seltsam, dass sie das nicht schon früher erwähnt hatte, da es angesichts des Zeitpunkts ziemlich bedeutsam schien. Nur eine Beule auf seiner Kopfhaut. Es hat nicht geblutet oder so. Laut seinen Freunden war er innerhalb von Minuten wieder auf den Beinen. Vielleicht war die Verletzung ernster, als du dachtest, schlug ich vor. Sie hielt inne und schien ihren Fehler zu bemerken. Oh Gott, du hast recht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Es gab nur eines, was ich tun konnte. Ich drehte mich noch einmal zu dem Anzugträger um, dessen lebloses schwarzes Netz mir tief in die Seele starrte und jede Mimik verbarg, die er hatte. War er zufrieden? Wütend? Was fühlte er in diesem Moment? Niemand konnte es sagen. Kannst du bitte deinen Maskottchenkopf abnehmen? Fragte ich, wobei ich mich bemühte, ruhig zu klingen, obwohl ich selbst immer nervöser wurde. Ich möchte deine Kopfverletzung von deinem Angelausflug untersuchen. Ist das in Ordnung? Er schüttelte den Kopf. Ich holte tief Luft und passte meinen Tonfall an. Ich fühlte mich, als ob ich mit einem Kind sprechen würde. Wir wollen nur einen kurzen Blick darauf werfen. Es wird nur 2 Minuten dauern. Du kannst deinen Kopf wieder aufsetzen, sobald ich fertig bin. Er schüttelte wieder den Kopf. Seine Frau schaute ihn besorgt an und dann wieder zu mir. Wie gerne hätte ich ihm diesen Garfield-Kopf vom Kopf gerissen und gesagt, er solle sich verdammt nochmal zusammenreißen. Der muffige Gestank des Anzugs beherrschte jetzt den Raum und reizte meine Nase sogar durch meine Maske. Aber ein Teil von mir war auch entsetzt über das, was sich unter seinem Kopf befand. Ein Mann, der seit Wochen nicht mehr richtig getuscht oder gegessen hatte. Ich konnte mir nicht vorstellen, in welch schrecklichen Zustand er sich befinden würde. Was, wenn Nathan gar nicht derjenige war, der da drinnen war? Hatte Rena ihn überhaupt ohne das Kostüm gesehen? Rechtlich gesehen konnte ich seinen Maskottchenkopf nicht ohne seine Zustimmung abnehmen. Er war ein Teil seiner Kleidung, aber vielleicht... Rena, sagte ich. Kannst du deinem Mann bitte den Maskottchenkopf abnehmen? Fragte ich. Aber es war eher eine Aufforderung zu diesem Zeitpunkt. Rena warf mir einen panischen Blick zu, ihre Hände flogen abwehrend auf ihre Brust. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, sagte sie. Würde ihn das nicht verletzen? Ich nahm einen tiefen Atemzug. Ich hatte das Gefühl, dass sie zögerlich sein würde. Ich weiß, aber so können wir ihm nicht helfen. Mir wäre es lieber, wenn jemand, den er kennt und dem er vertraut, wie du, es tun würde, sonst müssen wir ihn ins Krankenhaus bringen. Und das Krankenhaus wird wahrscheinlich Gewalt anwenden. Rena senkte den Kopf, ihre Finger fummelten in ihrem Schoß herum. Sie atmete tief durch, bevor sie ihren Kopf hob, um den meinen zu treffen. Okay, sagte sie, ihre Stimme zitterte vor Angst. Ich werde es tun. Die Frau erhob sich von ihrem Stuhl und legte ihre Hände auf den obszön großen Kopf des Maskottchens. Es tut mir leid, Baby. Ich tue das, weil ich dich liebe. Ihre Arme begannen nach oben zu ziehen. Das Loch für den Kopf begann sich zu heben und enthüllte Nathans Hals. Ein lautes Krachen. Die nächsten paar Sekunden vergingen so schnell, dass ich kaum Zeit hatte zu verarbeiten, was geschah. Ja! Rena stieß einen markerschütternden Schrei aus. Leichen riss sie zu Boden. Beide schlugen auf den Boden auf. Hart. Er hielt sie fest, während sich seine mit Fell bedeckten Hände um ihre Kehle legten. Er knurrte. Wütend.
»Nein, nein, stopp! Es tut mir leid!«
Rena schrie, als er wütend durch den Anzug wuchtete. Dunkelrote Flüssigkeit zickerte aus seinen Augen und Mundlöchern, während er das Leben aus ihr herausquetschte. Rena zuckte mit dem Gesicht hin und her und wich dem Blut aus, das aus dem Mann in dem Kostüm spritzte. Ich schrie aus vollem Hals. »Hilfe! Bitte hilf mir jemand!« Ich riss die Tür auf und schrie in den Flur. Rena hustete heftig nach Luft, ihre Augen waren geweitet und tränten, ihre Hände krallten sich in Nathans Griff. Meine Beine zitterten. Ich zerrte mit aller Kraft an Nathan, aber er rührte sich nicht. Nicht einmal 5 Sekunden später stürmten 4 Leute durch das Büro. 2 der Ärzte zerrten an Nathan und schrien, »Lasst sie los!« Er stolperte rückwärts, Blut spritzte aus seinem Kopf, er grunzte und knurrte wie ein eingesperrtes Tier. »Du hältst seine Beine!« Ein dritter Mann schrie. Einer der Patienten im Wartezimmer drückte ihn zusammen mit den beiden anderen Ärzten auf den Boden. Schnell eilte ich zu Rena, die in kaltem Schweiß zuckte. Ihr Gesicht war tiefrot angelaufen. Wir trugen sie in einen Nebenraum, um ihre Vitalwerte zu überprüfen. Ihr Puls war schwach, aber zum Glück da. Im anderen Raum wurde Nathan mit dem Gesicht nach unten gehalten, wobei jemand jede seiner Gliedmaßen festhielt. Alle anderen Patienten im Wartezimmer verließen schnell das Gebäude, während in der Ferne Sirenen heulten. »Was ist passiert?« rief Dr. Kim, als er den Raum betrat und Rena sah, die zitternd auf dem Untersuchungstisch lag. »Gute Frage. Was ist passiert?« Nach außen hin wirkte ich ruhig, aber mein Herz schlug wie wild in meiner Brust. Ich hielt mein morgendliches Frühstück zurück, um mich nicht zu erbrechen. Er hat angefangen, sie zu würgen, war alles, was ich herausbekam, während ich der armen Frau, die vor mir lag, zittrig die Blutdruckmanschette anlegte. Ich glaube nicht, dass mein erster Patientenbesuch noch schlimmer hätte verlaufen können. »Geht es Ihnen gut?« fragte er. Dr. Kim schien nicht böse auf mich zu sein, nur besorgt. »Alles in allem, ja.« »Das ist gut. Die Polizei ist gleich da. Machen Sie sich keine Sorgen«, sagte er. Dr. Kim sprang ein, um mir bei der Untersuchung zu helfen. Wir untersuchten sorgfältig Renas Hals und Atmung. Obwohl sie wahrscheinlich in ein paar Tagen einen Bluterguss haben würde, war ihre Luftröhre zu unserer Erleichterung nicht verletzt. Rena rollte sich in die Fütterungsstellung auf dem Tisch zusammen und bedeckte mit den Händen ihr Gesicht. »Nein, nein, 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 nein!« Sie weinte immer wieder, während sie sich hin und her schaukelte. Ich streichelte ihr mit meiner Hand über den Rücken und versuchte sie zu trösten. »Kann ich dir etwas Wasser bringen?« fragte ich. »Durfte ich das tun?« Zu diesem Zeitpunkt war ich irgendwie aus der Arzt-Patienten-Situation herausgeholt und versuchte nur freundlich zu sein. »Nein, danke, es geht mir gut«, antwortete sie. Ihr Gesicht lugte kaum hinter ihren Händen hervor. »Okay, wenn du etwas brauchst, lass es uns einfach wissen.« Ich stellte eine Flasche Wasser neben sie auf den Tisch und komischerweise schluckte sie fast die ganze Flasche hinunter. Im Nebenraum behielten 4 Leute ein Auge auf Nathan, bis die Polizei eintraf. Die ganze Zeit über wehrte er sich gegen die Leute, die ihn auf dem Boden festhielten, und man konnte ihn sogar durch 2 geschlossene Türen hindurch vor Wut grunzen und knurren hören. Als die Eingangstüren endlich aufschwangen, atmeten alle erleichtert auf. Die Polizei nahm Nathan schnell in Gewahrsam. Es war unwirklich, Garfield in Handschellen auf dem Rücksitz eines Streifenwagens zu sehen. Wenn ich ein Foto davon im Internet sehen würde, würde ich lachen, aber das war die erschreckende Realität, die ich gerade erlebt hatte. Die Polizisten gaben uns ihre Karte und sagten, dass es einige Zeit dauern würde, bis sie auf uns zurückkommen würden. Ursprünglich wollten sie Rena auch nur zur Befragung mitnehmen, aber angesichts ihres Zustands beschlossen sie, dass es wohl besser sei, dies an einem anderen Tag zu tun. Als das Polizeiauto die Straße hinunterfuhr, hatte ich das Gefühl, mich endlich beruhigen zu können. Nathan war aus dem Gebäude verschwunden. Dr. Kim entschuldigte sich ausgiebig dafür, dass er mir diesen Patienten überlassen hatte, aber ich hatte das Gefühl, ich hätte mich dafür entschuldigen müssen, dass ich die Frau gebeten hatte, seinen Maskottchenkopf zu entfernen. Wir hatten beide das Gefühl, dass wir dafür verantwortlich waren. Ich nahm eine Woche Zwangsurlaub. Ich sage obligatorisch, weil ich sie mir nicht ausgesucht habe. Der Hausverwalter musste die Blutspuren auf dem Boden beseitigen und Dr. Kim meinte, es wäre gut, wenn wir uns eine Pause gönnen würden, um uns zu sammeln. Die freie Woche verging wie im Fluge und die Arbeit wurde wie gewohnt fortgesetzt, aber die Sache war allen im Hinterkopf. Es ist unnötig zu sagen, dass wir alle noch immer sehr erschüttert über den Vorfall waren. Der Vorfall machte zwar keine landesweiten Schlagzeilen, aber alle in der Klinik verfolgten die Lokalnachrichten mit Argusaugen. Es war mir egal, was er verbrochen hatte. Ich wollte nur wissen, ob sie es geschafft hatten, ihn aus dem verdammten Garfield-Anzug herauszuholen und wie er darunter aussah. Alle hatten die gleiche Meinung. Wir warteten eine Woche. Dann 2. Dann 3. Ein Monat verging, ohne dass sich die Polizei meldete. 3 Monate vergingen, bis wir endlich das Urteil erfuhren. Die Ermittler fanden heraus, dass Nathan an jenem Tag vor einem Monat tatsächlich einen Angelausflug unternahm, allerdings nicht mit seinen Freunden. Seine Freunde dachten sogar, er sei verreist, weil sie seit über einem Monat nichts mehr von ihm gehört hatten. Er war allein am See und angelte, als ein unbekannter Täter ihm ein stumpfes Schädeltrauma zufügte. Das Entfernen des Garfields-Anzugs war eine anstrengende Tortur. 82 Fäden mussten vorsichtig durchtrennt werden, um den Pelzanzug zu entfernen, der mit Angeldraht direkt in seine Haut genäht worden war. Seine Wunden waren mit Wundbrand infiziert und eiterten, einschließlich seiner Augen und Lippen, sodass er nicht mehr sprechen konnte. Und ja, es war Nathan Sommers, der in diesem Anzug steckte und dessen Haut langsam verfaulte. Als sie ihr Haus durchsuchten, gehörte es eindeutig einem Fanatiker. Es war bis zum Rand mit Garfield-Utensilien gefüllt. Plüschtiere, Geschirr, Toilettenartikel, was auch immer. In einer der Schubladen befand sich eine Heiratsurkunde mit der Aufschrift Garfield und Rena Tamwood, die offensichtlich bearbeitet worden war. Sie fanden einen Schrank mit mehreren Maskottchenkostümen, die identisch waren mit dem, das Nathan trug, und die gleiche Art von Angeldraht, mit dem er am Kostüm befestigt war. Das war keine große Überraschung, wenn man bedenkt, was wir gesehen hatten, außer, dass Rena diejenige war, die in Handschellen gezeigt wurde. Ihr Fahndungsfoto mit dem knackigen braunen Haar und dem ernsten Gesichtsausdruck flimmerte über den Fernsehschirm. Wenn ich an den Besuch an jenem Tag vor 3 Monaten zurückdenke, fällt mir auf, dass sie ihren Mann nicht ein einziges Mal als Nathan bezeichnet hat. Ich glaube, ich werde nicht mehr als Psychiaterin arbeiten.
Also wurde er von ihr reingesteckt.
Und wahrscheinlich hat sie ihn K.O. geschlagen beim Angelausflug. Um ihn dann reinzustecken. Und er konnte halt niemandem die Wahrheit erzählen mit diesen Plüschpfoten und wenn er nicht reden konnte.
Ja. Und nachdem der Kopf abgezogen werden sollte.
Und der angenäht war.
Hat es natürlich an den Nähten gezogen.
Ja, und dass man davor Schmerzen eskaliert, ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Mhm.
Und dann natürlich halt brach die ganze Wut hervor, wenn man schon mal aktiv wird. Aber krasser Plot-Twist, oder?
Ja.
Also
Hätte ich nicht gedacht.
Ich eben auch nicht. So wie ich die Story das erste Mal gelesen habe, war das so, ja, okay, geht es in die psychologische Richtung, Plot-Twist vielleicht, dass er darunter irgendein Geheimnis verbirgt. Aber ich hatte sie nicht am Radar. Und bei diesem Schlusssatz nämlich, mir hätte auffallen müssen, dass sie ihn nie Nathan genannt hat. Ich habe die Story dann extra nochmal gelesen. Sie sagt wirklich nie Nathan.
Ja, ich habe es auch gerade so. Hat sie irgendwann mal Nathan gesagt?
Nein. Nee. Und das finde ich so grandios durch die ganze Geschichte gezogen. Eben so, denkt nochmal drüber nach. Irgendwo jetzt vielleicht Hinweise gegeben in der Story. So ganz kleine Futterstücke. Brotstücke für die Story.
Ja.
Aber eben, ich muss sagen, mich hat's geflasht. Es ist so ein bisschen brutal und grausam, sich vorzustellen, dass der da eingenäht ist in dieses Maskottchen.
Mhm.
Aber sie hat's ja offensichtlich gut gemeint, sie wollte den Anzug ja wechseln, scheinbar, wenn es mehrere hatte.
Ja.
Oder sie wollte mehrere Garfields haben.
Vielleicht. Falls der eine kaputt geht.
Ja, oder du weißt, eine verrückte Cat Lady, nur halt mit lauter Menschen-Garfield.
Oh ja.
Und die ist ja safe wahrscheinlich nur zum Hausarzt gegangen, wahrscheinlich um ihre Rolle zu spielen, schätze ich mal.
Oder weil er angefangen hat zu stinken.
Weil vielleicht jemand schon drauf aufmerksam wurde und Fragen stellen angefangen hat. Weil für sie war es ja ideal im Prinzip, zu sagen eben, er kann nicht reden, sie macht das alles, das hebt. Das Einzige, was mich eben im Nachhinein, wenn man diesen Plot-Twist dann kennt und ein bisschen durchüberlegt, dass sie sich nicht mehr versucht hat zu wehren, dass man den Kopf abzuziehen. Hatte sie Angst, dass ihre Scharade dann platzt.
Vielleicht.
Weil eine andere Erklärung fällt mir nicht ein, dass sie das mitgespielt hat. Weil sie wusste ja, was die Sache ist. Vielleicht liest jetzt die Garfield-Comics in Zukunft anders.
Anders?
Vielleicht denkst du an die Story?
Definitiv. Mit weniger Lasagne, ja.
Ey, Ich musste so lachen, wie das mit der Lasagne war. Weil es hat halt auch den Eindruck erweckt, so, sie spielt sein Spiel mit, sie versucht ihn doch irgendwo zu animieren und halt, wenn er Garfield sein will, dann kriegt er halt Lasagne, ist okay. Ja.
Das ist jetzt komplett mitgespielt.
Also man weiß nie, wie Menschen ticken, weil man nicht hinter die Kulisse sehen kann. Das beweist die Story, glaube ich, sehr eindrucksvoll wieder. Aber ja, that was my story for today. Ist da ein Hundi?
Ja, da ist ein Hundi.
Oh.
Man sieht immer so ein klitzekleines Stückchen von
das
ihm,
wenn er sich bewegt am Rand.
So.
Jetzt bin ich gespannt, ob deine Story entweder so grausam heftig wie Garfield wird oder so süß cute wie dein Hund. Dazwischen gibt's für mich heute nichts.
Eins kann ich sagen, süß cute wie mein Hund nicht.
Ich lass mich überraschen.
Also meine Geschichte heißt, wir sind seit Tagen in unserem Klassenzimmer eingeschlossen und unser Lehrer fängt an, sich sehr seltsam zu verhalten. Geschrieben von Unbekannt. Tag 1. Wir hatten gerade das 8. Kapitel unserer Lehrbücher aufgeschlagen, als über uns der Alarm ertönte. Ein rotes Blinklicht leuchtete neben der Tür auf, während Metalllamellen an der Wand heruntergelitten, um uns einzuschließen. Die anderen fingen an, sich zu rühren und panisch an ihren Tischen zu sitzen. Aber, Klasse, ich bin sicher, es ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich nur eine Übung. Mr. Jonas hob die Hände, um die Menge zu beruhigen. Gerade als er den Mund öffnen wollte, meldete sich Efi über die Sprechanlage. Level 3 Verriegelung im südlichen Quadranten des Campus. Das Abriegelungsprotokoll ist jetzt in Kraft. Das Isolationsprotokoll ist jetzt in Kraft. Oh nein, der Lehrer sah plötzlich blass aus und geriet selbst ein wenig in Panik. Tag 3. Ich schob meinen Turm über das gekachelte Schachbrett, um Patrizias Läufer zu überholen. Sie streckte mir trotzig die Zunge heraus, als ich ihn vom Brett nahm. Ich grinste und schob mir einen weiteren Salzcracker in den Mund. Mr. Jonas sagte, wir sollten nicht mehr lange hier drin bleiben. Wahrscheinlich brauchte die Seuchenschutzbehörde nur eine Weile, um die Ansteckung unter Quarantäne zu stellen und auszurotten. Er sagte, es müsse ein ziemlich fieser Virus sein, wenn sie uns in unserem Klassenzimmer einsperren. Wir haben genug Snacks für einen weiteren Tag oder so. Es ist schwierig, richtig zu rationieren, wenn man nur Cracker, Süßigkeiten und Sprühkäse in Dosen hat. Insgesamt haben wir aber die Hoffnung nicht aufgegeben, was das Einzige war, was wir tun konnten. Wir bleiben positiv fürs Erste. 5. Tag. Der Raum fing an, übel zu riechen. Wir hatten einige Eimer in der Ecke als Toiletten auserkoren und sie waren halb voll und mehr als faulig. Gestern Abend war uns das Essen ausgegangen, mein Magen knurrte vor Hunger, aber ich tat mein Bestes, um ihn zu ignorieren. Ich hatte keine Lust mehr, Schach zu spielen oder zu lesen. Stattdessen schlich ich so oft wie möglich an meinen Schreibtisch, um mir die Zeit zu vertreiben. Ich hoffte, dass ich jeden Moment durch das Öffnen der Türe geweckt werden würde, damit ich nach Hause gehen konnte. Ich vermisste meine Eltern. Auch Mr. Jonas verlor langsam die Fassung. Bis zu diesem Zeitpunkt war er ziemlich gefasst gewesen und hatte dafür gesorgt, dass wir alle ruhig waren. Aber jetzt sahen seine Augen ein wenig wild aus und er ging im Zimmer auf und ab und sprach mit sich selbst. Ein paar Mal hörte ich ihn fluchen und dann Gebete aufsagen. Ich hoffe wirklich, dass wir hier bald wieder rauskommen. 8. Tag. Peng, peng, peng. Ein hämmerndes Geräusch, das von der anderen Seite des Klassenzimmers kam, riss mich aus meinen Träumen. Peng, peng, peng. Ich hielt still, um den Anschein zu erwecken, dass ich schlief. Aber ich riss die Augen auf, um zu sehen, wie der Biologielehrer einen Stuhl immer wieder gegen die Stahltür schlug. Peng, peng, peng. Er war wirklich am Durchdrehen. Lasst uns hier raus, schrie Mr. Jonas, während er den Stuhl zur Seite warf. Das kann ich nicht tun. Es würde eine Ansteckung der Stufe 3 festgestellt. Ich habe das betroffene Gebiet abgeriegelt, aber sie müssen zu ihrer Sicherheit isoliert bleiben. Die Roboterstimme brummte über die Lautsprecher. Er kreischte Schimpfwörter in die Kamera in der Ecke der Decke. Einige der anderen Jungen wurden ebenfalls aggressiv. In den letzten paar Tagen hatte es einige Schlägereien gegeben. Außerdem gingen einige Hände dorthin, wo sie nicht hingehörten. nämlich hinter die künstliche Pflanze und die Laborgeräte. Es schien, als würden wir uns langsam auflösen. Wir wurden zu einem Gehege von Schimpansen, wie man sie im Zoo sieht, nur hungriger. Wir mussten raus, oder es würde etwas Schreckliches passieren. Tag 10. In den letzten 5 Tagen hatten wir uns von Leitungswasser ernährt. Jedes Mal, wenn ich von meinem Schreibtisch aufstand, wurde mir schwindelig. Der Raum drehte sich und ich wurde fast ohnmächtig. Ich konnte mich nur durch reine Willenskraft auf dem Bein halten. Ich hatte diese irrationale Angst, dass ich, wenn ich ohnmächtig werde, von meinen Mitschülern aufgefressen werde, wie ein Rudel Hyänen auf einer Gazelle. Sie würden sich an meinen Eingeweiden laben, die sich auf dem Fliesenboden verteilten. Es klang verrückt, wenn ich es laut aussprach, aber als ich mich im Raum umsah und all die hungrigen Gesichter sah, fand ich die Idee gar nicht mehr so abwegig. Mr. Jonas hat seit 12 Stunden kein Wort mehr gesagt. Er saß einfach nur an seinem Schreibtisch und ritzte mit einem Exaktomesser etwas in die Oberfläche des Schreibtisches. Zum ersten Mal heute kam mir der Gedanke, dass wir das hier vielleicht nicht überleben werden. Vielleicht würden wir alle in diesem Klassenzimmer sterben. Ich ließ meinen Kopf hängen und weinte. 13. Tag. Mr. Jonas, stopp, rief Micha. Verstehst du denn nicht? Wir müssen das tun. Wir brauchen Nahrung. Das ist das Einmaleins des Überlebens. Wenn das Rudel leidet und die Nahrung knapp wird, wenden sie sich an ihr schwächstes Mitglied. Das ist einfache Biologie. Das Überleben des Stärkeren. Mr. Jonas hatte seine Hände um Trevors Hals und drückte so fest zu, dass dem Jungen die Augen aus dem Schädel zu springen drohten. Trevor wehrte sich unter ihm, aber er war zerbrechlich und für sein Alter furchtbar klein. Micha schnappte sich einen großen Becher vom Tisch und hob ihn über seinen Kopf. »Mr. Jonas, hören Sie auf, zwingen Sie mich nicht, das zu tun.« Aber der Lehrer war längst weg. Seine Augen glänzten vor Vergnügen, während ihm der Speichel beim Gedanken an eine Mahlzeit über das Kinn tropfte. Ich sprang auf, als Micha den Becher mit voller Wucht auf den Kopf von Mr. Jonas fallen ließ. Der Becher zerbrach beim Aufprall in Stücke und schlug den Lehrer bewusstlos. Ich half Micha, ihn vom Trevor wegzuschieben. Der arme Junge keuchte und schnappte nach Luft, während ihm die Tränen über das Gesicht liefen. Es ist alles in Ordnung. Es ist okay. Es ist alles in Ordnung. Micha klopfte dem Kind auf den Rücken und versuchte es zu beruhigen, während es heulte. Plötzlich ertönte ein Schrei wie ein Kriegsschrei und Mr. Jonas wurde in die Luft geworfen. Er sprang über einen Schreibtisch und stieß mit Micha zusammen. Beide schleuderten über die Fliesen. Micha wehrte sich, aber Mr. Jonas landete auf ihn und begann seinen Ellenbogen brutal in Michas Gesicht zu schlagen, sodass Blut aus seiner Nase und seinem Mund floss. Statik erfüllte meinen Geist. Ich dachte nicht, ich reagierte nur. Ich griff nach unten und hob eine Glasscherbe aus dem zerbrochenen Becher auf, packte Mr. Jonas struppiges Haar und zog es zurück, um seinen Hals zu verlängern. Ich zog das Glas durch das Fleisch seiner Kehle, so fest ich konnte. So viel Blut hatte ich noch nie gesehen. Es ergoss sich in einem Wasserfall über Michas Brust. Mr. Jonas fiel noch einmal zur Seite und stand diesmal nicht mehr auf. Ich starrte auf meine blutgetränkten Hände. Ich fühlte nichts. Keine Gewissensbisse, keine Angst, nur Statik. Plötzlich zogen sich die Metalllamellen in die Decke zurück und die Tür schwang auf. Das Abriegelungsprotokoll wurde aufgehoben. Bitte fahren Sie mit Ihrem normalen Tagesablauf fort. Das Abriegelungsprotokoll wurde aufgehoben. Ihre fröhliche Roboterstimme wirkte jetzt so weit weg und fehl am Platz. Die anderen Schüler versammelten sich um mich und starrten nur auf eine Blutlache. Ich glaube, es war der Hunger, der aus mir sprach, aber ein Teil von mir wollte wissen, wie es schmeckte. Ich glaube, das wollten die anderen auch. Zum Glück schlenderte ein Mann im Anzug ins Klassenzimmer, bevor es dazu kommen konnte. Hallo, Klasse. Seine perfekten Zähne schimmerten unter den LEDs. Bevor wir etwas sagen konnten, strömte ein Team von Erwachsenen in Overalls in den Raum. Einige begannen, alles zu fotografieren. Andere fingen an, Mr. Jonas aufzuräumen. Ein Mann mit grauem Haar ließ eine große Schachtel auf das Lehrerpult fallen und öffnete sie. Dann begann er, frisches Obst und Müsliriegel an die Schüler zu verteilen. Wir verschlangen alles, was uns gab. Nach 2 Bananen und 4 Müsliriegeln fing ich an, mich wieder wie ich selbst zu fühlen. Sie schmeckte wie der Himmel, süße Erlösung. Der erste Mann mit den schönen Zähnen und dem teuren Anzug wartete, bis wir alle fertig waren und vor uns wieder ansprach. Ich weiß, dass es 13 lange Tage waren, Jungs. Und ich weiß es zu schätzen, dass ihr alle durchgehalten habt. Ich habe alle eure Eltern benachrichtigt, dass ihr nach Hause gehen dürft. Das Klassenzimmer brach in Jubel aus, als wir uns alle umarmten. Sogar Micha, der mit Blut verschmiert war, tanzte aufgeregt herum. Ihr könnt bald nach Hause gehen. Aber vorher muss ich noch mit jedem von euch eine kleine Nachbesprechung machen. Ich werde mich im Büro des Vertrauenslehrers einrichten und Mr. Moses wird euch einzeln nach unten bringen, um euch zu berichten, was hier während der Isolation passiert ist. Wir nickten alle zustimmend mit dem Kopf, alles, um hier rauszukommen. Herr Moses, der Mann mit dem grauen Haaren und den Snacks, führte uns einen nach dem anderen nach unten. Und wir schütteten dem Mann mit den schönen Zähnen unser Herz aus. Als ich meine Geschichte erzählte, wie es war, fühlte ich mich noch immer wie betäubt. Selbst als ich beschrieb, wie ich Herr Jonas getötet hatte, fühlte ich einfach nichts. Erst als ich an diesem Abend nach Hause kam, brach ich zusammen und weinte. Als ich in den Armen meiner Mutter lag, weinte ich so lange, bis ich nicht mehr konnte. Dann aß ich so viel wie noch nie. Ich schaufelte mir Nudeln in den Rachen, bis ich dachte, mein Magen würde platzen. Es war ein gutes Gefühl, satt zu sein. Wieder ein Mensch zu sein. Jahre später, als ich an der Universität war, hat ein Informant durchsickern lassen, dass das, was wir in der Schule durchgemacht hatten, eine Vertuschung der Regierung für ein streng geheimes Experiment war. Es hatte kein Virus gegeben, keine Ansteckung. Es begann als ein Experiment, um das System der künstlichen Intelligenz zu testen, das sie in der Schule hatten. Doch dann entwickelte es sich zu einem sozialen Experiment, um herauszufinden, wie lange wir durchhalten würden, bevor jemand ermordet oder schwer geschädigt wird. Um die Grenzen der Zivilisiertheit und des moralischen Charakters unter enormem Druck zu testen. Nur für den Fall, dass es ein echtes Problem mit dem Kodex in der KI gibt. Und dieses Szenario anderswo Realität würde. Als ich Mr. Jonas getötet hatte, war das Experiment beendet. Die Nachricht hatte mir übel zugesetzt. Ich war wochenlang wütend und angewidert. Aber jetzt hatte ich mich damit abgefunden. Trevor war zwar klein, vielleicht das schwächste Mitglied des Rudels, aber er war auch ein Genie. Mit seinen Hackerkenntnissen konnten wir Mr. Nice Thief und Mr. Moses ausfindig machen. Bisher sind 6 Tage vergangen und jedes Mal, wenn sie schreien und mit einem Stuhl gegen die Tür schlagen, kann ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Es ist ein kleines Experiment, das ein paar von uns durchführen. Es wird enden, wenn jemand ermordet oder schwer verletzt wird. Vielleicht.
Wie schön ist das Ende? Karma für die Säcke.
Ja.
Oh mein Gott. So, BTF, was ging da ab? Da ist viel zu viel passiert, ey. Boah.
Ja.
Zu Beginn, in dem Raum, mit dem die Gerüche der Kübel und so beschrieben hast, hatte ich eben jetzt wieder diese Garfield-Vibes. Also ja, es geht eher in die Richtung. Dann eben, man kommt nicht raus. Man kennt die klassischen Szenarien, die sind eh schon eigentlich so ausgelutscht. So, was passiert, wenn Menschen längere Zeit eingesperrt sind? Vor allem wie in dem Fall ohne Nahrung, ohne Ablenkung.
Mhm.
So, forget this shit. Wer braucht solche Experimente heutzutage noch? Wir wissen, dass Menschen bösartig werden.
Ja. Selbst in freier Wildbahn.
Mhm. Und dann eben halt die Revanche, sage ich mal.
Ja.
Find das ja heftig, dass da die... Ich meine, gut geschrieben vom Autor, weil halt von der Regierung vertuscht. Ich als Elternteil wäre da Sturm gelaufen. Ich hätte gern gewusst, was, wie, wo, warum, wer, wann.
Mhm.
Hätte da mit Fragen kurz zubombardiert, wenn mein Kind auf einmal da drin über eine Woche drin ist und droht zu verhungern.
Ja. Ja, wahrscheinlich wurde den Eltern auch gesagt, okay, es ist ein Virus ausgebrochen. Mhm. Sie sind in Quarantäne.
Und sie werden entsprechend verpflegt.
Versorgt. Genau.
Versorgt, genau. Das richtige Wort. Alter Schwede.
Ja.
Echt
eine krasse Story. Und wie gesagt, über das unter Anführungsstrichen Experiment, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht viel zu reden. Das war ja nur eine Frage der Zeit, bis jemand eskaliert.
Ja.
War halt interessant, dass es der Lehrer ist.
Ja gut, es gab ja schon Prügeleien.
Ja, okay, fair. Aber das ist ja nämlich die Frage, gerade wenn ich Biologielehrer war, der ja...
Mhm.
Dann müsste er theoretisch wissen, dass Menschenfleisch keinen Nährwert hat für Menschen.
Aber besser als nichts.
Eben, ich denke es mir. Und das ist jetzt nämlich die Frage, wo ich gerade selber ein bisschen überlege, darum schaue ich auch so ruhig. Glaubst du, kann die Verzweiflung so groß werden, dass du das machen würdest? Jemanden zu töten, nämlich die Logistik dahinter, ich denke das teilweise echt zu pragmatisch durch. Jetzt habe ich einen Menschen getötet, damit ich satt werde, weil dass es mir dadurch gut geht, wissen wir, fehlen die Nährwerte dafür, aber ich möchte satt werden, darum töte ich jetzt den Menschen. Jetzt habe ich einen toten Menschen vor mir liegen. Wie koche ich den? Wie zerlege ich den? In einem Klassenzimmer.
Ich glaube, für ihn war das geringste Problem.
Ich glaube, dass das rationale Denken ausgeht, blöd gesagt, wenn du so lange da drin bist.
Ja, wenn du eingesperrt 24/7 in einem tristen Umgebung, denselben Leuten.
Mit diesen ganzen Kindern.
Ja, das ist ja noch schlimmer.
Von dem her eigentlich wieder nachvollziehbar, dass genau der Erwachsene verrückt worden ist.
Ja.
So, die anderen sind alle in ihrer Generation, blöd gesagt, in ihrem geistigen Level. Und dann bist halt da so als alter Mann in diesem Rudel da drin. So.
Mhm.
Well. Okay, ich nehme alles zurück. Ich kann den Dude vielleicht doch irgendwo nachvollziehen. Upsi. Aber echt eine schöne Geschichte gewesen von dem her.
Ja.
Also, hat Spaß gemacht zuzuhören auf alle Fälle. Und das heißt, jetzt schaudern wir eh beide vor lauter Ekel. Das heißt, wir hauen uns mal in die Dusche und gönnen uns frische Vanille-Seifendüfte oder so, oder?
Vanille-Seifendüfte, ja.
Ja, nach dem Plan. Vielleicht heißt die Folge sogar Vanille-Seifendüfte, wer weiß. Ich lasse mir da noch was einfallen. Zelda, vielen Dank fürs Dabeisein.
Gerne.
An euch wie immer, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein, danke fürs fleißige Bewerten. Auf Spotify sind echt gute Bewertungen drauf, das lässt mein Herz schon höher schlagen, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und ja, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein! Ciao!